Das ist ein junges Teenager-Mädchen. In einem Alter wie unsere Mädchen in 10 Jahren. Also irgendwie so, das Jüngste wäre dann 12, 14, 16, also irgendwo in dieser Altersspanne. Jetzt heißt sie nicht Emia, Ali und Lisa wie unsere Töchter, sondern Dina. Die Geschichte dahinter ist folgende. Der Jakob, der Papa von ihr, der ist von zu Hause weggelaufen, weil er hatte seinen Bruder bestohlen. Wie ihr euch vorstellen könnt, der Bruder fand es nicht so toll, bestohlen zu werden. Also geht er weg, lebt 20 Jahre fern von zu Hause. Er hat betrogen, dort wird er nun betrogen. Und ich finde es ja manchmal so spannend von Gott, oder? Man hat so eine negative Charaktereigenschaft, so nicht ganz ehrlich sein. Also manche von uns neigen ja dazu. Also jeder hat ja irgendwo eine Schwäche. Und Gott hilft einem so auf seinem Lebensweg, so indem er Erfahrungen macht. Und so hat dann Jakob immer wieder geholfen, dass er eine Erfahrung macht, dass er los wurde oder frei wurde von dieser negativen Charaktereigenschaft. Und so war es tatsächlich so, da hat er dann eine Frau bekommen und nochmal eine Frau und eben die falsche, wie er eigentlich wollte, wurde er betrogen und dann hat er aber noch Nebenfrauen gehabt und hat viele Kinder bekommen mit der Zeit. Und so hatte Dina 11 Brüder. Also genau, nee, dann muss er dort wieder weggehen. Und das Besondere hier ist dann, als er seinem Bruder wieder begegnet, ist er gar nicht mehr sauer auf ihn. Da erlebt er Gnade, also Gottes Güte begegnet ihm schon wieder. Also er macht was Falsches, schlecht auf dem Weg. Gottes Gnade kommt, seine Liebe lässt ihn erleben. Warum? Damit er verändert wird. Und das macht Gott bis heute. Er lässt uns Liebeserlebnisse machen. Wie wir vorhin gehört haben von der Simon und in deinem Leben auch, du erlebst Gottes Gnade, obwohl du es gar nicht verdient hast. So einen guten Gott haben wir. Und so war es beim Jakob. Und dann hatte die Dina, hatte dann ein paar Brüder. Aber zu der Zeit von der Geschichte, einer von denen, den gab es noch nicht. Der kam erst ein Kapitel später dann von der Geschichte. Kapitel 35 kommt der dann. Und genau. Und da sind wir jetzt genau im Kapitel 34 befinden wir uns. Aber damit wir ein bisschen den Zusammenhang noch sehen, schauen wir noch kurz ans Ende von Kapitel 33. Ihr dürft eure eigenen Bibeln aufschlagen oder da mitlesen, wie ihr das möchtet. Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten, daher wurde der Ort Sukkot genannt. Also einfach Hebräisch für Hütten. Und Jakob kam wohlbehalten bis zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Paran Aram gekommen war. Der baute ein Haus, kam wohlbehalten in die Stadt Sichem. Könnt ihr euch die Situation ungefähr vorstellen? Ja? Mit seinem ganzen Gefolge, mit den ganzen Söhnen. Da kommt es, da läuft es gerade richtig gut, oder? Haus bauen, so das Ziel von jedem irgendwo in der Schweiz. Häusle haben, dann gute Familie haben, einen Partner und noch oder? Ankommen. Also eigentlich sieht es richtig gut aus. Ziel erreicht, oder? So das Lebensziel, Haus, Partner, noch ein bisschen Wohlstand. Der hat es geschafft, oder? Der gute Mann. Das sind doch erstrebenswerte Ziele, oder? Die so jemand hat. Nichts Negatives. Ein gesalbter Gottes, oder? Klare Zeichen dafür. wenn es so gut aussieht um ihn. Stelle ich eine provokante Frage. Kann es sein, dass wir manchmal uns von Äußerlichem blenden lassen und falsche Schlüsse aufs Innenleben schließen? Kann es sein, dass wir manchmal uns von Äußerlichem, wenn es so gut aussieht bei jemand, falsche Schlüsse ziehen auf sein Innenleben? Einerseits beim Betrachten von anderen, wenn man sieht, die Person geht so gut, aber vielleicht auch beim Betrachten auf den eigenen Lebensweg. Wenn es bei mir so gut geht, äußerlich, dann muss es ja innen auch gut sein. Wenn ich all die äußeren Ziele erreiche, dann ist das doch Gottes Weg für mich. Wie hat mal ein weiser Mann gesagt, hat auch ein Buch geschrieben, wo so heißt: Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Lass uns doch zusammen den wohl bekanntesten oder wichtigsten Bericht über eine Frau anschauen im ganzen 1. Buch Mose. Aber auch ein bisschen verstörender Bericht. Keine schöne Liebesbeziehung, Liebesgeschichte. Der Jakob ist jetzt in der Stadt Sichem sesshaft geworden. Hat sich dort auch ein Häuschen gebaut, der Stadt gegenüber, noch ein bisschen mit Abstand. Wer die Kapitel davor liest, der merkt, der liebe Jakob hätte eigentlich gar nicht dort sesshaft werden sollen. Eigentlich sollte der in Bethel sesshaft werden. Das hat er Gott ein Gelübde gegeben. Gelübde gegeben, ich werde nach Bethel gehen. Aber jetzt kommt er halt hier gerade vorbei und es funktioniert halt alles gerade so gut. Ach komm, Gott, so genau. Hier, ich lerne hier sesshaft. Er ist also an einem Ort, wo er eigentlich nicht sein sollte, der liebe Jakob. Eigentlich Bethel am selben Ort, an dem sein Großvater Abraham angebetet hatte. Da sollte er eigentlich sein. Dann ist er wohlbehalten angekommen. Lange Reise, jetzt endlich am Ziel angekommen. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück, kann sich's auch leisten, oder? Es geht gerade finanziell ja auf, es funktioniert doch. Ja, klar, Gottes Weg, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte von der Hand der Söhne Hemors. Der Hemor, der ist auch ein netter Kerl, oder? Der verkauft mir das, guter Preis. Des Vaters von Sichem für 100 Kesite, 20, und der errichtete dort einen Altar. Und also jetzt stellt er sogar einen Altar hin und schaut mal, wie toll der den sogar nennt. Nach sich selber, oder? Also so, Gott, der Gott Israels. So, also super, gell? Ist doch ein guter Kerl. Und ich provoziere ein bisschen, ja, ich unterstelle dem Jakob auch ein bisschen was, aber ich lese es raus aus der Geschichte, wenn ich die Zusammenhänge da lese. Und ich möchte uns jetzt, Niki, ich möchte uns jetzt in eine Zeit lassen, wo wir uns eine Frage stellen. Was hilft mir ganz praktisch, damit ich keine falschen Schlüsse von einem glänzenden äußerlichen Ziel? Was hilft mir? Oh, ziehen, ja? Ziehe. Ja, guter Deutsch. Was hilft mir, damit ich keine falschen Schlüsse von einem glänzenden äußerlichen ziehe? Denn es ist nicht alles Gott, was glänzt. Schauen wir den heutigen Text an, mit diesem Hintergrund. Dina aber, Leas Tochter, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Als nun Sichem, der Sohn des hethitischen Landesfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Dina bedeutet übrigens Gerechtigkeit. Und ich glaube, das war prophetisch, dass man die Tochter so genannt hatte. Zwei Frauen. Sie war eine Tochter Leas. Der Jakob hatte zwei Frauen. Eine, die er mochte und eine, die er nicht mochte. Und die Dina war die Tochter von der, der er nicht mochte. Ich nehme an, das ist der Grund dafür, warum er kein guter Vater für sie war. Oder zumindest hat es verstärkt, weil er die Mutter nicht mochte. Und sie lebten in einer heidnischen Stadt. Da gab es nicht gottesfürchtige Menschen in der Stadt. Also ein gefährliches Gebiet. Dahin zu ziehen, nicht nur weise in so ein Gebiet. Mit seiner ganzen Familie, kleinen Kindern und so. Und die Frau geht aus, um die Töchter des Landes zu sehen. An einem gefährlichen Ort geht sie raus, wohin. Und dann, als ein Sichem, der heißt gleich wie die Stadt, der Sohn des hethitischen Landesfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Wahrscheinlich eine Vergewaltigung. Ein 4000 Jahre alter Bericht, der aktuell bis heute ist. Was passiert heute immer noch? Und eigentlich ist der Auftrag genau gleich. Bis heute für die Eltern, die haben den Auftrag, ihre Kinder zu beschützen. Sie aufzuklären. Oder zumindest, wenn man rausgeht, einen der 11 Brüder mitschicken. Weil die waren gut im Kämpfen, wie wir später erfahren. Eigentlich der Auftrag von den Eltern, nach den Kindern zu schauen. Für mich ist es besonders tragisch, dass ich mich vorbereitet habe auf die Geschichte, weil wir haben 3 Töchter. Und ich mir so vorstelle, das ist das Schrecklichste, was passieren kann, was da passiert ist. Ein fremder Mann missbraucht jemanden. Und ich merke manchmal, sind wir ein bisschen naiv, wir selber, wenn wir jung sind, naiv, dass da böse Leute draußen sind, ob man nicht an jeden Ort geht oder nicht zumindest nicht so gekleidet geht. Aber viel dramatischer ist, dass der Papa naiv ist, dass er seine Tochter losschickt. Manche sind ja missmutig über ihren beschützende Eltern, gell? Dass sie sagen, ah, die erlauben mir nichts, darf nicht raus, darf nicht überall hin. Aber habt Mut, das Kind nicht überall hingehen zu lassen. Natürlich nicht einfach Regeln aufzustellen, Verbote aufzustellen, ja, ohne eine Beziehung zu haben, weil das erzeugt Gegenwillen beim Kind und dann machen sie genau das Gegenteil. Aber der Auftrag ist, der Eltern eine gute Beziehung haben zu den Kindern, dass sie einem vertrauen. Viel Zeit zu verbringen mit den Kindern, dass sie einem vertrauen, dass sie, hey, ich erlaube dir das jetzt nicht, auf die Party zu gehen, da irgendwo hin. Ich verstehe das oder einfach gewisse Regeln zu haben. Weil da draußen lauern Gefahren. Auch wir in der Gemeinde, wir haben einen Auftrag füreinander. einen Auftrag füreinander, die Eltern zu unterstützen, dass sie Zeit haben können mit den Kindern, nachzufragen, ermutigen, zu helfen, mal Kinder hüten oder was auch immer. Damit sie nicht passiv sind wie der Jakob und dann sowas passiert. Also es passieren ja nicht immer so ganz schlimme Dinge, aber es passieren ja auch ähnliche Dinge. Schau mal, wie es weitergeht. Jetzt ist der Sichem, hat sowas Schreckliches gemacht. Und Vers 3, und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er gewann das Mädchen lieb und er redete ihr zu. Was für ein Kerl. Vergewaltigt die Frau und sagt nun, ich lieb dich. Eine Vergewaltigung ist keine Liebe, das ist einfach nur böse. Leider ist es bis heute aktuell, dass oft das Sagen und das Tun nicht übereinstimmen. Da werden ganz schöne Worte gemacht, ganz so verliebt und so, aber die Tat passt nicht dazu. Und der Partner glaubt es, ich verändere mich ja. Lass uns zusammenkommen, zusammenbleiben, ich werde mich verändern, ich werde nur einmal böse. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hemor, hey, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Die Ehe, die wird alles richten. Der Ehe, da werde ich mich verändern. Wenn wir verheiratet sind, dann. Aber der Ehering, der ist kein Zauberring. Nein, wenn man so jemand heiratet, dann hat man die Probleme die nächsten Jahrzehnte und die Kinder auch noch. Und viele von euch, ich kenne euch ja zu wenig, aber die haben vieles erlebt, selber erlebt, in der Verwandtschaft erlebt. Man kommt ja aus anderen Generationen und ganz tragische Dinge, die passieren heute. Was heißt denn eigentlich Liebe, wenn man sagt, der liebt mich? Wie kann ich entscheiden, dass ich erkenne, die Person, die will nicht nur das Fleisch, ob jetzt Frau oder Mann, spielt gar keine Rolle. Wie geht denn das? Und ich kann mir eine ganz einfache Frage stellen. Sehe ich Jesus Christus? Sehe ich eine Person? Ganz simple Frage eigentlich. Sehe ich Jesus Christus? Sehe ich in der anderen Person, dass die Person sich so verhält wie Jesus? Also das ist nicht das Ideale, gell? Sonst könntet ihr nicht heiraten. Ja? Aber so ansatzweise, gell? So ein Bemühen, ein Ringen drum. Ich will so sein wie Jesus, ich will mich so verhalten wie Jesus. Nicht nur schöne Worte machen. Jakob aber, und jetzt schauen wir mal, wie er, was passiert. Das ist jetzt der Papa. Jakob aber hatte vernommen, dass man seine Tochter Dina entehrt hatte. Und es ist der schlimmste Tag des Lebens von einem Vater, wenn er sowas hört. Kann jeder von uns nachvollziehen. Jetzt wird er aktiv, oder? Weil aber seine Söhne beim Vieh auf dem Feld waren, schwieg er, wie sie kam. Macht nichts. Passiv. Holt sich keine Hilfe, nimmt sich nicht der Tochter an. Nichts. Man nennt es Sünde durch Unterlassung. Also der eine hat Schuld auf sich geladen, weil er was absolut Schlimmes getan hat. Und der andere hat Schuld auf sich geladen, weil er nichts getan hat, obwohl er was tun hätte sollen. Hätte Verantwortung übernehmen sollen. Aber er hat es nicht gemacht. Also zuerst nicht in einen Ort ziehen natürlich und dann seine Tochter einfach ziehen lassen. Ja, ja, das kriegt die schon hin, ist ja nicht so gefährlich. Und dann eben, dass er hier nichts tut. Vers 6. Und Hemor, der Vater Sichems, kam zu Jakob, um mit ihm zu reden. Als aber die Söhne Jakobs, und jetzt schaut den Unterschied, jetzt kommen die Brüder. Als aber die Söhne Jakobs dies hörten, kamen sie vom Feld. Und die Männer waren schwer beleidigt und sehr entrüstet, dass man solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Denn dies durfte man nicht tun. Die werden ärgerlich. Und dieser Ärger ist berechtigt, weil es geht nicht. Sowas darf nicht passieren. Diese Entrüstung ist völlig korrekt. Aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt kommt der Hemor, der Papa von dem, wo er was Schlimmes gemacht hat. Hemor aber redete mit ihnen und sprach: Mein Sohn Sichem, der hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Hey, verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter, bleibt bei uns, das Land soll euch offen stehen, siedelt euch an, treibt Handel darin und erwerbt Grundbesitz. Lösen wir das Problem doch ganz einfach, damit alle was davon haben. Ist doch ein guter Deal, oder? Nein. Schaut doch, was die mit einer unserer Töchter gemacht haben. Die wurde vergewaltigt. Die Bibel ist kein chauvinistisches Buch. So behandelt man keine Frau. Auch keinen Mann, wenn es andersrum ist. Wir geben unsere Töchter nicht zu solchen perversen heidnischen Männern. Sicher nicht. Das sind unsere Töchter, die man nicht besitzen kann. Und Sichem sprach zu seinem Vater und zu ihren Brüdern: Lasst mich Gnade finden vor euren Augen. Was ihr von mir fordert, ich werde es euch geben. Ihr könnt von mir noch so viel Heiratsgaben und Geschenke kaufen. Ich will es geben, sobald ihr es fordert. Gebt mir nur dieses Mädchen zur Frau. Fällt euch was auf? Er hat was absolut Schreckliches gemacht. Und kein Wort von Entschuldigung. Nicht tut mir leid, es war falsch, was ich gemacht habe, nichts. Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor in trügerischer Weise, weil er ihre Schwester Dinah entehrt hatte. Und sie sprachen zu ihnen: Wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter einer Bedingung können wir euren Wunsch entsprechen, dass ihr nämlich werdet wie wir, indem ihr alles, was männlich ist, beschneiden lasst. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben, uns und eure Töchter nehmen und mit euch zusammenwohnen und zu einem Volk werden. Wollt ihr aber nicht auf uns hören, dass ihr euch beschneiden lasst, so nehmen wir unsere Tochter und gehen. Also betrügerische Weise machen sie. Aber sagen ihnen eigentlich was Richtiges. Also natürlich nicht, weil sie das getan haben, aber wenn wir jetzt so grundsätzlich auf euch zukommen würden, wenn es nicht passiert wäre, dann ist es eigentlich richtig. Hey, ihr müsst euch abzwar nicht bisherigen Weg. Eine Beschneidung, oder? So ein äußerliches Zeichen, das war nicht richtig. Hier, du musst rein werden, du bist dreckig gewesen. Ja, du musst dich abkehren vom bisherigen Weg. Völlig richtig. Bekennen, das war falsch, was ich bisher gemacht habe, meine Ansichten, die waren falsch. Wir müssen umkehren. Echte Reue zeigen. Auf heute übertragen, ihr müsst zu Jesus kommen. Ja? Also 2000 Jahre später, oder? Ihr müsst zu Jesus kommen und ihm eure Schuld bringen. So schmutzig geht es nicht. Und wie reagieren sie jetzt? Vers 18. Ihre Rede gefiel Hemor und seinem Sohn gut. Und der junge Mann zögerte nicht, um dies zu tun, denn ihm gefiel die Tochter Jakobs und er war der Angesehenste vom Haus seines Vaters. Mach mir, kein Problem, oder? Hey, easy, schnell da. Kriegen wir hin. Aber eine falsche Handlung ist eine Fake-Handlung. Und die bewirkt gar nichts. Indem ich sowas mache oder das Händchen heb, ja, Jesus, ich will, bringt gar nichts. In deinem Herzen muss was passieren. Und das haben sie nicht gemacht. Sie wollten einfach schnell äußerlich das richten und dann wird es schon in Ordnung sein. Und als Hemor und sein Sohn Sichem zum Tor ihrer Stadt kamen, redeten sie mit den Bürgern in der Stadt und sprachen, diese Leute, die meinen es gut mit uns. Sie sollen im Land wohnen und darin Handel treiben. Hey, unser Land, das hat doch genug Raum für sie. Wir wollen uns ihre Töchter zur Frau nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur das verlangen sie von uns, wenn sie uns bei uns wohnen und sich mit uns einem Volk verschmelzen, dass wir alles, was unter uns männlich ist, beschneiden, gleich wie die auch beschnitten sind. Ihre Herden und ihre Habe und all ihr Vieh werden an uns gehören. Stellt euch das mal vor, was die haben, alles gehört uns. Lasst uns nur ihren Wunsch entsprechen, damit sie bei uns bleiben. Klar. Da hörten alle auf Hemor und seinen Sohn Sichem, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Und alles, was männlich war, wurde beschnitten. Alle, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Mach mal mit. Und man sieht, was war die wahre Motivation, oder? Was war die wahre Motivation? Macht, Wohlstand und noch schöne Frauen, oder? Schöne Partner dazu. Das ist immer mehr, klar, guter Deal. Erkennst du die Verdorbenheit von Menschen? Um Geld zu haben, um sexuell befriedigt zu werden, da machen wir mal mit. Und alle tun sich Beschneidung ein. Und gegen die Verdorbenheit gibt es nur eine einzige Lösung. Für alle hier drin, die unter der Verdorbenheit schon gelitten haben, gibt es nur eine einzige Lösung. Jesus Christus. Und mich bewegt es so, dass am Ende vom Leben von Jakob er einen Segen weitergibt, eine Prophezeiung eigentlich weitergibt. Der hat gesagt, da kommt ein König aus dem Stamm Juda, aus der Nachkommenschaft von Juda. Dem alle Nationen, die werden dem gehorchen. Und der Segen Gottes für diese Welt wird der wiederherstellen. Im Sterbebett gibt es Jakob weiter. Hat er viel erkannt in seinem Leben, weil Gott so gnädig war. Und dieser König von Juda, den haben wir gerade gefeiert, dass er so ein König war, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Was für ein König. Und er ist auferstanden an Ostern. Gerade letzte Woche haben wir gefeiert. Wir haben einen lebendigen König. Müssen nicht wie Sie warten noch 2000 Jahre. Dieser König lebt. Und der kann mit der Verdorbenheit umgehen in unserem Herzen. Der Einzige, der in unser Herz wirken kann. Der Einzige, der dich befreien kann von dieser Last, wenn du darunter schon gelitten hast, von dieser Verdorbenheit. Der Einzige, der dir selber helfen kann, wenn du darunter leidest, einen Hang dazu hast. Es gibt nur einen Einzigen und der lebt. Das ist für mich so ein Trost, wenn man so eine schreckliche Geschichte liest. Wenn ich an meine Kinder denke, weiß ja nicht, was auf sie zukommt. Ist nicht in meiner Hand. Es gibt nur einen Einzigen, der sie beschützen kann. Und der mit meiner Verletzung, mit ihrer Verletzung umgehen kann. Und es ist eine Einladung von Jesus. Einladung, die er ausspricht, das Prophezeiung und Einladung, komm wirklich zu ihm mit deiner Verletzten. Und dann Überforderung, vielleicht sind es auch deine Kinder, sind schon weggelaufen, haben vielleicht sowas gemacht oder wir wissen es ja nicht, was, mit was du zu kämpfen hast. Es gibt einen, der kann helfen, das ist Jesus. Es geschah aber am dritten Tag, als sie wundkrank waren. Also wenn man sich beschneidet, kriegt man mit der Zeit Probleme. Ist normal. Da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, Dinas Brüder, also die hatten die gleiche Mama, auch die, wo nicht so beliebt war. Ja, die sind besonders natürlich, die sind die richtigen Brüder, nicht nur Halbbrüder. Simeon und Levi, Dinas Brüder, jeder sein Schwert und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Auch Hemor und dessen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes. Und sie holten Diener aus dem Hause Sichems und gingen davon. Die zwei werden richtig wütend, greifen zum Schwert und lassen es richtig krachen. Reagieren völlig über. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe, Rinder und Esel nahmen sie, samt allem, was in der Stadt und auf dem Feld war. Dazu ihre ganze Habe. Alle ihre Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und raubten alles, was in den Häusern war. Die da nahmen eine Frau, wir nehmen alle. Und all ihr Habe. Völlig überreagiert. Wie regelt der Jakob jetzt? Jetzt wird er aktiv. Jakob aber sprach zu Simeon und Levi. Jetzt wird er aktiv, wendet sich zu den zwei, die sowas gemacht haben, überreagiert haben. Ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pharisitern, da ich doch nur wenige Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet samt meinem Haus. Ja, wird aktiv. Davor war er passiv. Aber erst als zu spät ist. Und so ist oft bei mir, bei uns, dass wir erst aktiv werden, wenn es zu spät ist. Wenn du an deine Geschichte denkst, vielleicht deine Eltern, wenn ich an meine, ich weiß bei mir, meine Eltern haben sich geschieden, dann wurde mein Papa aktiv. Aber es ist zu spät gewesen. Ganz tragisch. Ich selber denke, ich hätte genau das Gleiche gemacht. Ich wäre passiv gewesen als Papa. Es liegt in mir drin. Ich arbeite gern. Mag es auch irgendwie noch Sachen zu schaffen. Hab's natürlich einen Drang jetzt nicht so, mich um daheim zu kümmern. Gott sei Dank hat mir Gott das negative Vorbild geschenkt von meinen Eltern, oder? Ich weiß, was der Preis ist. Der Preis ist brutal. Wenn du nicht Zeit nimmst, wenn die Kinder klein sind und größer sind, der Preis ist riesig. Aber das Problem war jetzt, und da können wir uns ändern, wenn wir uns selber passiv waren, wir können anders reagieren als der Jakob. Auch wenn es zu spät ist, er hätte jetzt noch eine Chance gehabt, wenn er es eingesehen hätte, aber er hat es nicht eingesehen. Er spricht nicht zu seiner Tochter Dina. Hey, bist du okay? Kann ich irgendwas für dich machen? Kann ich für dich beten? Kann ich mich entschuldigen bei dir? Macht er nicht. Was macht er? Was macht der Jakob? Wo hat er Angst? Er spricht zu seinen Söhnen und er spricht über Wohlstand, hat Sorge um seine Sicherheit, hat Sorge um seinen Wohlstand, hat Sorge um seine Hobbys, die er vielleicht nicht mehr machen kann. Er hat nicht die Kraft, das einzusehen. Und es zerreißt mir das Herz. Es zerreißt mir wirklich das Herz. Weil ich selber bei mir selber sehe, dass ich die Anlage habe und oft passiv bin, auch daheim. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich sehe, was der Preis ist, der da gezahlt wird. Und ich möchte euch jetzt nochmal eine Zeit schicken, weil ich weiß, das ist harter Tobak, die Geschichte. Eine Zeit, wieder der Stille, wir haben wieder 2 Minuten Zeit und ich möchte, dass wir ganz konstruktiv uns eine Frage stellen. Weil ich glaube, hier steckt Potenzial, sich richtig zu verhalten. Was hilft mir, um nicht passiv zu sein? Vielleicht schreibst du es auch auf, ich gebe dir jetzt Gott gerade so einen Gedanken ein. Was hilft dir? Was brauchst du für ein Umfeld? Was brauchst du für externe Ressourcen? Vielleicht hast du auch einen Partner, der dir eigentlich da hilft und du hörst aber nicht zu, oder? Was hilft mir, um nicht passiv zu sein? So am Schluss der Predigt, ich habe noch 2, 3 Gedanken dann, aber das wird so die letzte Zeit sein. Die Brüder aber antworten, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Eine rhetorische Frage und damit schließt das Kapitel. Sie sagen, wir leben lieber mit Einschränkungen als mit so einer Schande. Und ich muss sagen, wir brauchen mehr Leute wie die Brüder. Wir brauchen mehr Leute, die Verantwortung übernehmen. Wir brauchen mehr Leute, die aktiv werden. Das Problem war, dass die Brüder einen passiven Papa hatten. Der hat sie nicht angeleitet, wie man mit so Emotionen umgeht. Der hat sie nicht trainiert, wie man mit Emotionen umgeht, die in einen hochkochen. Hat sich keine Zeit genommen für sie. Das war das Problem natürlich bei den Brüdern, gell? Wir sollen nicht so handeln wie sie. Das darf ich bitte nicht zitieren, gell? Nicht sowas machen wie sie. Aber Verantwortung übernehmen wie sie. Sie hätten Training gebraucht, wie sie mit ihrem Charakter umgehen sollten. Weil sie hatten Mut, sie hatten eine Tatkraft und sie hatten Sinn für Gerechtigkeit. Sie hatten Sinn für Diener, Gerechtigkeit. Jakob hatte das Leben lang an seinem Charakter Raubbau betrieben. Er war nicht ehrlich und hat es nie wirklich angegangen. Seine Lüge nie wirklich aufgearbeitet. Nach Sachen nicht so genau genommen und ein bisschen was auf die Seite getan, das ja so geglänzt hat. Eine Welt, ein Wohnort, wo er nicht hingehen sollte, wo er wusste, da soll ich nicht hinziehen. Das hat so geglänzt. Das Haus konnte ich mir gerade leisten. Weil es alles nicht so genau nahm, was er mit Gott besprochen hatte. Und es wurde zu einer Charaktereigenschaft. Deswegen sage ich, er hat Raubbau betrieben an seinem Charakter. Es ist zu einer Charaktereigenschaft geworden. Ich bin passiv, wenn es um Verantwortung übernehmen angeht. Weißt du, Gott will eine Beziehung zu dir. Der will nicht, darf man das als Christ? Ja, nein, dann bin ich gerade so da und so. Der will eine Beziehung zu dir. Der will, dass er mit dir redet, dass er dir Hinweise gibt, dass er dich leitet und lenkt auf deinem Lebensweg. Das will Gott von dir. Und ich glaube, der Bericht heute hat einige sehr getroffen. Also mich hat er extrem getroffen, dass sowas in der Bibel... Und es ist völlig schockierend, wenn du so durchliesest durch das erste Buch Mose, dann stolperst du über diesen Bericht, weil es irgendwo passt er nicht rein. Und er passt auch nicht rein. Weil es ist auch nicht in unser Leben, in unsere Gemeinde, der passt nicht rein. Über sowas redet man nicht. Da soll man drüber stolpern. Und die Frage heute Morgen, was ist dran für dich? Und ich habe einige Fragen aufgelistet und die kann ich einfach mitnehmen nach Hause. Aber sie werden jetzt einen Lobpreis anfangen, sie werden aber erst noch ein bisschen spielen, ohne singen. Und ein paar Fragen zum Stellen, zum Mitnehmen, zu vielleicht dieses Kapitel auch nochmal zu Hause und stellst einfach die Fragen. Wie verhalte ich mich nicht passiv wie Jakob? Wie verhalte ich mich aber auch nicht wie der Sichem und tue einer Frau, du kannst auch als Frau einem Mann sowas an, geht ja beide Richtungen. Wie verhalte ich mich nicht wie die Brüder und reagiere übertrieben? Aber wie verhalte ich mich auch nicht blauäugig wie eine Diener und spiele mit dem Feuer? Wie verhalte ich mich als Gemeinde und ich lebe hier eine Familie? Gott ist der Papa. Wir sind eine Familie. Wir können aufeinander schauen, uns unterstützen in dem. Wie verhalten wir uns? Wie verhalte ich mich untereinander? Übernehme Verantwortung füreinander. Und wir bekommen ja Sachen mit, wo nicht gut laufen. Und es ist ganz schwer, oder? Wie verhalte ich mich hilfreich? Schaue hin und mische mich ein. Das ist ganz schwierig. Kann ganz schnell mit der Keule kommen. Das kommt gar nicht gut. Aber wenn man dienend kommt wie Jesus, dann kommt es gut. Wie verhalte ich mich wie Jesus, dem Bruder für uns? Und bekomme dabei dann Kraft.